wenn wir eine Bank retten wollen, wie ja gerade erst kürzlich, dann ist es immer der Punkt, whatever it takes. Ne? Wir werden diese Bank retten. Wir brauchen dieses Vertrauen in den Finanzsektor. Wir hätten gern auch ein whatever it takes für Climate Action. Denn am Ende ist es ökonomisch sinnvoll. Wir werden durch die Schäden und Verluste des Klimawandels, die werden viel, viel höher sein, wenn wir jetzt nicht investieren. Die meisten Investitionen, die wir jetzt tätigen, die zahlen sich absolut aus.
So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Future Economies. Ich bin Henny und schaue gerade in die fröhlichen Gesichter von Lisa.
Hi.
Die heute mit mir moderiert. Und Silvia Kreibiel, die heute aus dem Süden von Frankfurt zugeschaltet ist, wenn ich mich da richtig erinnere.
Ja, ganz genau, ganz genau.
Da fällt mir ein, wir hatten noch eine Frage. Und zwar, heißt du denn eigentlich Silvi oder Silvia? Oder wie möchtest du gerne genannt werden?
Also definitiv nicht mit Y, sondern vorne mit I und hinten das E oder das A. Das könnt ihr euch aussuchen. Also Okay. Der Sunday-Name ist Silvia sozusagen. Wenn ich was falsch gemacht habe, dann werde ich immer Silvia gerufen, genau.
Das ist bei mir auch so. Also ich bin eigentlich Henny und...
Genau, dann weißt du, wie das ist, wenn du mit deinem richtigen Namen gerufen wirst. Da ist was schiefgegangen, ne?
Wir sprechen heute über das Thema internationale Klimafinanzierung. Und erzähl mal, Lisa, warum dich das Thema beschäftigt.
Gute Frage. Klimafinanzierung für mich hat immer diese Nord-Süd-Komponente auch, wenn wir darüber sprechen. Und gerade aus Themen der dem Gerechtigkeitsbestreben in der Klimakrisendebatte ist ja zum Beispiel ein ganz prominentes Beispiel, das Beispiel Pakistan und die Flutkatastrophe, die wir alle medial mitbekommen haben im letzten Sommer, die ja ganz verheerende Bilder auch gezeigt haben. Ich glaube, ein Drittel des Landes war überflutet. Es gab Schäden in Milliardenhöhe.
30 Milliarden, auch hatte ich nachgelesen.
30 Milliarden, genau. Und Geberländer, auch die Geberländerkonferenzen der UN, haben sich darauf geeinigt, natürlich finanzielle Unterstützung zu leisten in dieser Anpassung dieser Folgen des menschengemachten Klimawandels auch. Und diese Flutkatastrophe finde ich auch ein Paradebeispiel für die Notwendigkeit, dass der globale Norden dem globalen Süden hier eine finanzielle Stütze ist. Und deswegen freue ich mich sehr auf diese Folge, um einfach auch mal zu verstehen, was heißt eigentlich Klimafinanzierung? Wie können wir das machen? Was steckt dahinter? Welche Akteure gibt es? Und ich freue mich, Silvi, dass du heute dabei bist.
Ja, danke erstmal für euer Interesse an dem spannenden Thema. Uns beschäftigt das ja tagtäglich und ich finde es immer toll, wenn wir das auch ein bisschen mehr in die Breite tragen können. Deswegen erst nochmal ein großer Dank an euch.
Bei mir stand sie auch schon lange im Programm, weil ich mich immer gefragt habe, wir als Menschen, die in Deutschland wohnen und zum großen Teil das verantworten müssen, was durch den Klimawandel dann in Ländern wie Pakistan passiert, wie dieser Verantwortung gerecht werden können.
Ja, super spannend.
Und genau, darum soll es heute gehen. Silvi, du bist Vorstandsvorsitzende bei Germanwatch seit 2019 und davor auch schon länger bei Germanwatch dabei gewesen. Und du bist auch Leitautorin des 6. Sachstandsberichtes Weltklimarats. Und bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen wollen, du hattest auch erzählt, dass du im Bankenbereich angefangen hast und lange bei der Deutschen Bank gearbeitet hast. Wie bist du denn schließlich beim Thema internationale Klimafinanzierung gelandet?
Ja, wo komme ich her? Also ich komme, ich habe schon immer so zwei Themen ziemlich eng miteinander verbunden und das eben auch immer schon beruflich, nämlich das Finanzierungsthema und dann aber auch dieses ganze Nachhaltigkeits- und Gerechtigkeitsthema. Und so ein großer Konflikt ist es ja auch gar nicht. Ich glaube, das waren schon immer Themen, die man zusammendenken musste. Früher war es vielleicht ein bisschen schwieriger, einen Banker und jemanden von der Zivilgesellschaft zusammen an einen Tisch zu setzen und vernünftig miteinander reden zu lassen. Aber ich glaube, da über diese Gräben sind wir schon lange hinweggekommen. Und es ist einfach wichtig, das zusammenzudenken, denn auch Nachhaltigkeit, Transformation, Gerechtigkeit hängt eben viel mit Finanzierung, mit Zugang zur Finanzierung zusammen. Und da hilft es natürlich auch, wenn man weiß, wie Finanzierung, wie Kapitalmärkte funktionieren.
Das Thema Gerechtigkeit finde ich spannend, vor allem dabei, dass du das dir auch angetan hast, dieses Thema. Vor allem, wenn es jetzt um Finanzierung des globalen Südens geht, zum Beispiel. Globaler Norden unterstützt den globalen Süden finanziell. In der Anpassung an die Klimakrise, haben wir denn eine Art moralische Verpflichtung, das zu tun? Also warum sollten wir überhaupt Ländern Geld geben für die Anpassung an den Klimawandel?
Also fangen wir vielleicht mal kurz an, warum überhaupt Geld notwendig ist und gehen dann zur moralischen Verpflichtung.
Okay, gerne.
Wenn wir jetzt die Klimakrise bekämpfen wollen und auch mit den nicht mehr abwendbaren Folgen des Klimawandels umgehen müssen, erfordert das jetzt in wirklich kürzester Zeit sehr viel Aktivität. Ihr werdet ja alle den IPCC-Bericht hoffentlich schon mal gelesen oder zitiert bekommen haben. It's now or never. Also wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, um auf einen 1,5 oder 2 Grad Pfad zu kommen. Und für diese Aktivität, die es dafür braucht, braucht es eben auch Investitionen, die getätigt werden müssen. Dafür muss Kapital zur Verfügung stehen. Und in manchen Bereichen wird auch schlichtweg werden höhere Kosten anfallen. Wir gehen zum Beispiel nur bei der Vermeidung vom Klimawandel erstmal davon aus, dass wir jährlich rund 2,4 bis 4,8 Billionen US-Dollar brauchen. Jetzt im Durchschnitt 2020 bis 2030. Jedes Jahr nur für die konkrete Umsetzung von Vermeidungsprojekten für ein 1,5-2-Grad-Szenario. Und du hattest ja eben gesagt, Gerechtigkeitsthema interessiert dich. Jetzt ist es erstmal eine große Zahl, die jetzt natürlich für Menschen im Kapitalmarkt dann doch nicht mehr ganz so groß ist und nicht so viel Angst macht. Aber ich gebe euch nochmal den Unterschied. Wenn wir jetzt mal die IPCC-Kategorisierung anwenden, also es gibt eben immer Kategorisierung, was ist ein Entwicklungsland und was ist ein Industrieland. Wenn wir die anwenden vom IPCC, dann sind das, was wir runterbrechen für die Industrieländer, 2 bis 4% vom Bruttosozialprodukt und für Entwicklungsländer sind es 4 bis 9%. Da haben wir aber noch nicht den Unterschied mit drin, dass ja Entwicklungsländer sowieso noch viel mehr in Infrastruktur und in Entwicklung investieren müssen. Ja? Und wenn man sich jetzt überlegt, wie schwierig das ist für Entwicklungsländer überhaupt Geld zu mobilisieren, das hängt damit zusammen, dass wir einfach historisch viel mehr Kapital im globalen Norden akkumuliert haben und dass Investoren grundsätzlich lieber in Heimatmärkten investieren. Also alles, was wir außerhalb vom Heimatmarkt investieren, da gibt es so einen Home Bias, wie wir den nennen, da werden Risiken als höher eingeschätzt. Und dazu kommt die Verschuldung. Die hatten wir auch schon vor Corona. Wir hatten eine massive Verschuldungskrise im globalen Süden. Daher brauchen diese Länder einfach eine internationale Unterstützung. Ansonsten können sie selbst nicht mehr investieren. Sie können keine Investitionen anziehen. Sie werden noch verwundbarer. Aber sie können eben auch keinen Beitrag leisten für einen 1,5 oder 2 Grad Pfad.
Ja, und es trifft dann diejenigen immer am stärksten, die am wenigsten zur Verursachung des Klimawandels beigetragen haben. Und das ist ja schon auch eine Frage von Gerechtigkeit oder von auch Fairness in einem gewissen Grad. Es hat ja auch einen Grund, dass der globale Norden mehr Kapital angehäuft hat als der globale Süden. Da sind wir ja nicht ganz unschuldig.
In der Tat, die Ärmsten und die Verletzlichsten haben nur einen sehr geringen Beitrag zum menschengemachten Klimawandel beigetragen. Gleichzeitig spüren sie natürlich die Auswirkungen am stärksten. Ja, also der globale Norden ist für einen Großteil der Emissionen seit Beginn der industriellen Revolution verantwortlich. Wir haben unseren Fortschritt auf der Nutzung von fossilen Energieträgern aufgebaut. Und entsprechend sollten wir auch aus unserer historischen Verantwortung für den Klimawandel die Länder im globalen Süden unterstützen. Und wenn man dem Prinzip jetzt folgt, dann sollten aber natürlich auch die ölproduzierenden Staaten und andere mittlerweile wohlhabende Staaten des globalen Südens die Klimafinanzierung unterstützen. Das ist ja so eine der großen Diskussionen, die wir auf politischer Ebene immer führen. Wer muss denn zahlen und wer bekommt denn? Da gibt es eben verschiedene Überlegungen zu. Ich möchte aber noch einen Gerechtigkeitspunkt hinzufügen. Und ich glaube, das ist gar nicht jetzt so heute im Mittelpunkt. Aber dieses Gerechtigkeitsthema, dass die Reichen mehr Emissionen verursachen, das gilt global, aber das gilt genauso innerhalb von Gesellschaften. Ja, also es ist immer so, reiche Bevölkerungsschichten verursachen höhere Emissionen, können sich besser anpassen und können höhere Kosten einfacher absorbieren. Und deswegen muss eben Klimapolitik auch immer Gerechtigkeitspolitik sein, damit sie gelingt. Und deswegen ist es eben auch nicht nur eine ökologische Transformation, sondern eine sozial-ökologische Transformation.
Das heißt, also es ist auf jeden Fall klar, dass der globale Norden da Verantwortung übernehmen muss. Und ein Stück weit wurde das ja auch schon institutionalisiert im Rahmen des Paris Agreement. Und ich glaube, schon davor ist auch ein entsprechendes Versprechen entstanden, dass 100 Milliarden Dollar mobilisiert werden sollen, um dem globalen Süden zu helfen. Was steckt da genau dahinter und wurde dieses Versprechen schon eingelöst?
Ja, sage ich gerne noch mal was zu. Also das Pariser Abkommen ist mit Sicherheit das wichtigste globale klimapolitische Abkommen. Das haben wir 2015 bei der COP21 in Paris nach mehrjährigen Verhandlungen verabschiedet. Und auch da hat der Finanzsektor meines Erachtens eine ganz wichtige Rolle gespielt, weil er da eben auch endlich bereit war zu sagen, ja, wir müssen die Finanzströme auch umlenken. Es sind drei Langfristziele vom Pariser Abkommen. Einmal den Temperaturanstieg nach Möglichkeit auf 1,5 Grad zu begrenzen, die Anpassungsfähigkeit zu stärken und dann eben die Finanzflüsse auch so zu verschieben, dass sie den ersten beiden Langfristzielen beitragen. Die 100 Milliarden US-Dollar, das kommt von der COP15. Also wir haben ja jedes Jahr eine Klimakonferenz, die nummerieren wir dann so durch. Also Paris war die COP21, die COP15 war 2009 in Kopenhagen. Das war eigentlich ein Weltklimagipfel, der weitgehend als Versagen in die Geschichte eingegangen ist. Und der wäre noch mehr als Versagen eingegangen, wenn es dann nicht doch diese Vereinbarung zu den 100 Milliarden gegeben hat. Das war so eine politische Übereinkunft, so eher so ein Hinterzimmerdeal. Da wurde auch gar nicht so genau definiert, was jetzt in den 100 Milliarden drin ist. Es wurde gesagt, Industrieländer sollen ab 2020 oder bis 2020 jährlich die 100 Milliarden US-Dollar an Klimafinanzierung für den globalen Süden bereitstellen und mobilisieren. Das wurde dann auch nochmal in Paris bestätigt.
Und wie viel haben Sie dann tatsächlich gemacht in den letzten 2 Jahren? Wie viel ist dabei rumgekommen?
Wir haben das nicht erreicht. Mhm. Ne? Also erstmal gibt es natürlich immer Diskussionen darüber, was jetzt genau da drin ist in den 100 Milliarden. Also grob sind das eben Zuschüsse an Haushaltsgeldern, Kredite, Garantien und Privatinvestitionen, wenn sie durch öffentliche Gelder ermöglicht wurden. Je nach Definition gibt es da unterschiedliche Zielerreichungsgrade. Aber eins ist klar, wir haben das Ziel nicht erreicht. Und wir haben es eben nicht um wegen ein paar Millionen nicht erreicht, sondern wir haben es wahrscheinlich so in 2020 um 20 Milliarden US-Dollar verfehlt, was schon ganz signifikant ist. Wir haben es auch jetzt noch nicht erreicht. Und wir müssen eben auch einfach sagen, diese 100 Milliarden Dollar, die sind viel zu klein, dieser Betrag. Ja, das ist so eine Zahl, die...
Die klingt gut.
Sie klingt nach viel, sie ist aber nicht so viel, genau. Und da muss man sich jetzt eben deutlich detaillierter nochmal die Bedarfe des globalen Südens anschauen. Deswegen gibt es ja auch gerade einen Prozess, der sich damit auseinandersetzt, international, welche Zahl denn da die richtige ist. Ja, weil wir eben die 100 Milliarden sind, finden wir eben auch, dass die 6 Milliarden Versprechen von Scholz zu gering sind, auch wenn wir natürlich anerkennen müssen, dass Deutschland schon einer der größten und verlässlichsten Geber ist in der Klimafinanzierung.
Ja, das heißt, Olaf Scholz hat versprochen, in einem Jahr 6 Milliarden bereitzustellen, oder?
Genau.
Okay.
Das ist schon ein gewisser Vertrauensbruch, oder? In der internationalen Gemeinschaft. Man setzt sowas fest, man propagiert sowas, 100 Milliarden, und dann liefert man nicht. Das ist ja ein Vertrauensbruch in einer gewissen Art und Weise.
Das ist ein Vertrauensbruch, ganz genau. Also das ist ein Vertrauensbruch, der vor allen Dingen auch nicht die Transformationsdynamik unterstützt. Also ich glaube, was ganz wichtig ist, und deswegen ist das teilweise schon eine moralische Verpflichtung, wie ihr ja vorhin gesagt habt, aber es hat natürlich auch noch eine viel größere Auswirkung, denn diese sozial-ökologische Transformation mit diesem Zeitdruck, unter dem wir jetzt stehen, die kann nur geschafft werden mit sehr positiven Dynamiken aus allen möglichen Ecken. Sowas entsteht in der Regel nur, wenn eine Transformation als gerecht empfunden wird. Deswegen ja, wir haben natürlich eine sehr große moralische Verpflichtung, aber es gibt auch sehr gut unterlegte Argumente ohne moralische Ansatzpunkte. Wenn was nicht als gerecht empfunden wird, global, werden wir diese Transformation so nicht schaffen, nicht in der Geschwindigkeit. Und damit werden wir eben unser CO2-Budget, dann wird es nicht ausreichen.
Na gut, ich würde noch mal gerne auf den Begriff internationale Klimafinanzierung zurückkommen, weil das jetzt erstmal so abstrakt im Raum steht. Also prinzipiell geht es ja darum oder bezeichnet das alle Finanzströme, die erstmal dazu dienen, dass Länder, die von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, eben Unterstützung bekommen, finanzielle. Das kann von staatlicher Seite kommen, das kann aber auch aus dem Privatsektor kommen. Wir wollen uns in dieser Folge eben mehr auf die staatliche Seite fokussieren, damit es auch nicht so ausufernd wird. Und da bin ich jetzt auch ein bisschen neugierig, wie denn diese Finanzinstrumente genau aussehen. Also du meintest gerade schon Kredite, Garantien. Kannst du das so ein bisschen auffächern, welche Instrumente dem Staat da zur Verfügung stehen?
Ja, das mache ich sehr gern. Also wir haben auch international einfach gar keine allgemeingültige Definition von internationaler Klimafinanzierung. Das Ganze wird ein bisschen konkreter, wenn wir eben mal nur auf die staatliche internationale Klimafinanzierung gucken. Deutschland setzt bei der Klimafinanzierung vor allem auf Zuschüsse aus Haushaltsmitteln. Das sind also sozusagen Geschenke, wenn man es so nennen darf oder kann, an die Partnerländer. Die müssen nicht zurückgezahlt werden, und auf Kredite. Und dann gibt es gerade auch in Zusammenarbeit mit dem Privatsektor eben teilweise auch Eigenmittel als Investitionskapital, im Englischen nennen wir das Equity, ne? Das wird auch teilweise eingesetzt. Und das eben dann in ganz vielen Sektoren und auf vielen Ebenen, von der konkreten Projektumsetzung, zum Beispiel einer Investition in ein Wasserkraftwerk, damit es tatsächlich gebaut werden kann, bis hin zur Finanzierung von zusätzlicher Kapazität bei Behörden, um überhaupt Klimaprojekte vor Ort begleiten zu können. Da ist dann so alles möglich. Mhm. Man arbeitet natürlich auch kontinuierlich an innovativen Instrumenten, zum Beispiel im Kontext von Schuldenerlassen, die man dann abhängig macht von Versprechen, dass das dadurch freigesetzte Geld für Klimazwecke eingesetzt wird. Das sind dann solche Debt for Climate, Debt for Nature Swaps.
Das heißt, für Entwicklungsländer wird ein Schuldenschnitt gemacht. Das heißt, Schulden werden erlassen, oder wie kann ich das verstehen?
Genau, konkrete Schulden oder Kredite müssen dann nicht zurückgezahlt werden, okay, wenn wir eben von Partnerländern zum Beispiel eine Zusage bekommen, dass sie dieses Geld dann für was anderes einsetzen. Da muss man aber immer den nationalen Kontext berücksichtigen. Für ein hochverschuldetes, hochverletzliches Land spielen solche Instrumente kaum eine Rolle, ne? Da braucht es einfach Zuschüsse, die gut verfügbar sind.
Warum?
Weil da eben auch, wenn man hoch verschuldet ist und kein Geld hat, einen Kredit zurückzuzahlen, kann man auch das Geld nicht alternativ in ein Klimaprojekt einsetzen. Das funktioniert nicht. Da müsste ich es ja trotzdem irgendwie haben. Ja, das ist bei hoch verschuldeten Ländern einfach sehr schwierig. Deutsche Klimafinanzierung, ein Großteil fließt bilateral an die Partner im globalen Süden. Das heißt, Deutschland hat konkrete Vereinbarungen mit dem Partnerland. Gibt aber auch multilaterale Klimafonds als wichtige Partner, wie zum Beispiel den grünen Klimafonds, den globalen, die globale Umweltfazilität, der Anpassungsfonds und natürlich auch die multilateralen Entwicklungsbanken wie die Weltbank und UN-Institutionen, mit denen Deutschland zusammenarbeitet. Das hat oft den Vorteil, dass man da ein bisschen kohärenter agieren kann, dass man eben größere Beträge zusammenbekommt und dass man dann eben auch mal abgestimmt vorgehen kann.
Noch eine Nachfrage zu den Schuldenschnitt als Instrument. Gab es da schon Beispiele für? Also wurden Ländern Schulden erlassen, um eben mehr Klimaschutz zu leisten?
Ja, das passiert immer mal wieder, aber das ist jetzt noch nicht, sind jetzt noch nicht so Beträge, dass wir sagen würden, das dominiert zum Beispiel die Klimafinanzierung. Das nicht. Aber es ist ein wichtiges Instrument, was in manchem Kontext eben gut genutzt werden kann.
Ja, und dann vielleicht noch eine Frage zu den Instrumenten. Ich habe vorhin gehört, dass 70% der Klimafinanzierung tatsächlich Kredite ausmachen würden. Kannst du das bestätigen?
Ich habe jetzt nicht die aktuellen Zahlen, aber ein Großteil, was über die KfW läuft, zum Beispiel bei der finanziellen Zusammenarbeit, das dürften schon Kredite sein, ja. Aber das hängt auch einfach damit zusammen, dass die natürlich auch vom Volumen her gleich viel, viel größer sind, weil da auch was zurückgezahlt wird und der Haushaltsmittelanteil da viel geringer ist. Es gibt zum Beispiel diese Just Energy Transition Partnerships, wie jetzt zum Beispiel mit Südafrika, wo man sagt, das ist der Betrag Südafrika. Wir wissen, dass ihr für die Transformation jede Menge Unterstützung braucht. Das ist der Betrag, den wir zur Verfügung stellen. Wir koppeln das zum Beispiel an bestimmte Meilensteine.
Ein Kritikpunkt, der von der NGO Oxfam formuliert wurde, ist, dass bei der Berichterstattung das immer so unklar bleibt, was dann eigentlich genau zur Klimafinanzierung zählt und was nicht, dass da nicht besonders viel Transparenz herrscht, beziehungsweise dass dann auch viel Mittel verzeichnet werden, die eigentlich gar nicht unbedingt im Hauptfokus Klimaschutz haben. Warum setzt da die Bundesregierung so ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel, da nicht transparent zu sein und da irgendwie die Zahlen höher zu machen, als sie dann eigentlich sind?
Ja, dieser Vorwurf, der hängt damit zusammen, dass die Anrechnungsmethoden nicht sehr exakt sind. Also oft ist es so, dass wenn auch nur ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz oder der Anpassung an den Klimawandel in einem Projekt dient, dann werden schon mal 50% des Projektumfangs als Klimafinanzierung verzeichnet. Das ist vor allen Dingen bei Projekten zur Anpassung an den Klimawandel ein Problem, weil natürlich einzelne Komponenten auch der klassischen Entwicklungszusammenarbeit dienen. Und da kommt es dann vielleicht schon mal auch zu einer Überschätzung der Klimafinanzierung zu Lasten der Entwicklungsfinanzierung. Das heißt ja aber nicht, dass das Geld ist, was nicht sinnvoll eingesetzt wird. Ich glaube, insgesamt muss man, glaube ich, viel stärker darauf gucken, was man denn auch mit dem Geld erreicht, als wie viel Geld denn da jetzt auch reinfließt. Ne? Also die Herausforderung ist einfach, dass Klimafinanzierung als solches ja auch noch nicht definiert ist. Und es kann ja auch jedes Land mehr oder weniger selbst entscheiden, welche Methode sie zugrunde legt. Die Mehrzahl der Länder nehmen immerhin solche OECD-Methoden und haben was Einheitliches. Und ich würde auch gerade bei Deutschland sagen, Deutschland setzt jedes Jahr mehrere hundert internationale Projekte für Klimaschutz und die Anpassung ein. Und das ist ein wirklich gewaltiger Umfang. Und Deutschland ist aber auch dennoch eins der Länder, das am detailreichsten über die Klimafinanzierung berichtet. Also das ist jetzt nicht, dass Deutschland da besonders schlecht ist oder besonders intransparent ist. Definitiv nicht.
Okay. Hört sich so an, als würdest du dir den Schuh eigentlich nicht anziehen wollen. Ein anderer Kritikpunkt ist ja, dass gesagt wird, okay, wir stellen jetzt all diese Gelder zur Verfügung, aber die müssen ja auch irgendwie verwaltet werden und organisiert werden und Berichterstattung, pipapo, dass da eigentlich ein großer Anteil des Geldes allein dafür draufgeht, dass da dieser Verwaltungsakt stattfindet. Findest du das gerechtfertigt?
Ja, auch weil diese Projekte ja im globalen Norden noch angesiedelt sind oder initiiert sind und auch vom globalen Norden verwaltet werden, oder?
Ja, da gibt es verschiedene Komponenten, die damit reinspielen. Also zum einen wollen natürlich auch Steuerzahler immer sicher sein können, dass Umwelt- und Sozialstandards ja auch eingehalten werden. Wie schlimm wäre es denn, wenn Deutschland einfach Geld irgendwo hinschicken würde und es dann veruntreut würde oder es dann in Projekte reinfließen würde, bei denen Umwelt- und Sozialprüfungen nicht angemessen stattfinden. Das muss man ja auch immer mal mitbedenken. Es sind natürlich Frage der Kosten auf der Vergabeseite, aber auch auf der Nehmerseite. Also für mich ist es viel wichtiger, darauf zu achten, dass wir Verfahren etablieren können, die trotz dieser ganzen Komplexität auch schnell umzusetzen sind und die möglichst ohne Reibungsverluste umzusetzen sind. Also ich glaube, wir müssen schon sagen, wollen ja auch einen gewissen Standard einhalten. Bei Germanwatch setzen wir uns schon lange dafür ein, dass es mehr sogenannte Direct Access Fazilitäten gibt. Das bedeutet, dass Partnerländer einen direkten Zugang zur Klimafinanzierung haben.
Was heißt direkter Zugang?
Dass sie eben selbst dieses Geld abrufen können und beantragen können. Wir sehen darin den Vorteil, dass lokale Institutionen am besten wissen, was vor Ort gebraucht wird und getan werden kann. Und gleichzeitig fördert das natürlich auch den Aufbau von Institutionen und Kapazitäten im globalen Süden. Und hoffentlich reduziert es dann auch Verwaltungskosten für die Vielzahl von zwischengeschalteten Akteuren. Aber natürlich heißt das auch, dass das nur funktioniert, wenn sie in dem ersten Schritt Unterstützung dafür bekommen, solche Einheiten in ihren Ländern dann aufzubauen. Ja, also viele afrikanische Länder sind jetzt zum Beispiel gerade dabei, nationale Entwicklungsbanken zu gründen, die genau sowas machen können. Das dauert aber auch ein bisschen, bis sie die Kapazität haben und bis man dann eben auch diese Anträge schreiben kann. Wenn man jetzt im IPCC-Bericht nachliest, dann werdet ihr da auch einen Absatz dazu finden, der sagt, diese ganzen vielen unterschiedlichen Fazilitäten mit unterschiedlichen Antragsverfahren, das ist letztendlich das, was auch wahnsinnig viel Reibungsverluste verursacht, weil so ein Partnerland eben für jede Fazilität erstmal genau gucken muss, was muss ich denn liefern, wie muss ich meinen Antrag schreiben und wie ist denn überhaupt der Genehmigungsprozess. Und da müssen wir eben auch dran arbeiten, weil das ist was wirklich lähmt und was Reibungsverluste erzeugt, dass wir einen gewissen administrativen Aufwand haben, um das Geld in die richtigen Projekte fließen zu lassen, also diese Transaktionskosten. Das, glaube ich, ist einfach was man so akzeptieren muss. Und ihr müsst natürlich auch immer dran denken, es sind so viele verschiedene Klimaprojekte, die da umgesetzt werden auf so unterschiedlichen Ebenen, wo man natürlich auch ganz unterschiedliche Akteure braucht, weil es natürlich auch immer wieder unterschiedliche Expertisen und Zugänge gibt. Ja, also das, und da liegen natürlich auch Vorteile drin. Man kann das nicht alles durch eine Einheit steuern. Das wird nicht funktionieren.
Ja, noch ganz kurz ein einfaches Wort für Fazilitäten, Finanzströme oder wie kann man das übersetzen?
Also Finanzfazilitäten sind einfach Fonds und Töpfe von Geld, aus denen denen Geld verteilt werden kann. Da wird erstmal Geld zugesagt von Geberländern und das kann dann verteilt werden.
Okay. Super, ja, du hast auch erzählt, dass du im Beirat sitzt von Amundi, einem großen Asset Manager. Vielleicht schaffen wir doch noch kurz einmal den Blick auf die Rolle des privaten Sektors zu lenken. Also wo siehst du denn da die größten Aufgaben?
Ja, ich meine, der private Sektor muss natürlich erstmal seine ureigensten Hausaufgaben machen und hier die Transformationsrisiken bei den Investitionen im Heimatmarkt mitdenken. Da läuft ja auch schon sehr viel schief, wenn man sich überlegt, wo Geld eingesetzt wird, in welche Aktien investiert wird, die eben teilweise einfach noch nicht so auf dem 1,52-Grad-Pfad sind. Da gibt es viel zu tun. Aber natürlich haben genau diese großen Asset Manager, die so viel Geld des globalen Nordens verwalten, auch eine sehr große Verantwortung, diese erhöhten Cross-Border-Flows, also dieses erhöhtes Niveau an internationaler Klimafinanzierung auch zu ermöglichen. Das heißt, die müssen auch in Märkte reingehen, die sie eigentlich noch nicht kennen. Die müssen sich auch überlegen, wie kann ich denn ermöglichen, dass ein Teil meines Geldes jetzt nach Afrika fliegt? Ja, wie kann ich das machen, obwohl ich weiß, dass ich dort andere Finanzberichte, eine andere Qualität von Berichterstattung habe, eine ganz andere oder ein ganz anderes Marktverhalten und Agieren im Markt, wie sie das gewohnt sind. Da müssen sie auch Kapazitäten aufbauen, das müssen sie einfach mitdenken. Und das müssen sie natürlich alles gleichzeitig machen zu den vielen neuen regulatorischen Dingen, die es gibt, gerade wenn man denkt, wie muss ich denn in Zukunft meine Kunden aufklären bei Nachhaltigkeitsrisiken, ne, was darf ich denn überhaupt sagen, was wird denn als Greenwashing-Vorwurf bewertet. Da gibt es auch viel zu tun und vor allen Dingen auch da immer wieder für uns ganz wichtig zu sagen, ja, wir haben jetzt Nachhaltigkeitsregulatorik hier in Europa, aber vergesst bitte nicht eure Rolle im globalen Süden.
Ich glaube, der private Sektor, das ist ein Riesenfeld und ein Riesenthema, womit wir wahrscheinlich, Henny, eine ganz neue Folge auch noch mit füllen können.
Da bin ich sicher.
Deswegen aber trotzdem danke für diesen Schwenker in den privaten Sektor. Vielleicht laden wir dich nochmal ein, Silvi, um genau darüber zu sprechen. Aber ich würde vielleicht nochmal den Blick zurückschwenken auf die staatliche Seite, weil darum soll es ja auch heute gehen. Hm. Wenn man jetzt internationale Klimafinanzierung als Schlagwort um die Ohren bekommen, dann haben ja auch viele sofort den Weltklimagipfel im Blick im letzten Jahr im November in Sharm el-Sheikh in Ägypten. Der wurde ja auch von vielen Klimaaktivistinnen kritisiert und viele haben den auch boykottiert. Trotzdem gab es da einige Erfolge zu vermerken. Vielleicht, Silvi, kannst du uns kurz sagen, was da genau konkret besprochen wurde, beziehungsweise was denn der Erfolg da war?
Ja, ich glaube, der größte Erfolg des letzten Klimagipfels war dann, dass wir doch jetzt mal eine internationale Vereinbarung haben, dass wir mehr Finanzierung brauchen für den Umgang mit durch den Klimawandel erzeugte und verstärkte Schäden und Verluste. Also nicht nur für die Anpassung.
Diese sogenannten Loss and Damages.
Genau, diese Loss and Damage, ja. Das wurde schon als historisch gefeiert, weil Industrieländer sich zuvor fast wirklich 3 Jahrzehnte weitestgehend dagegen gewehrt hatten, dass auch für Schäden und Verluste Klimafinanzierung fließen kann. Also das war total überfällig.
Warum haben die sich da so lange gewehrt? Das ist ja immer dieses Fass ohne Boden, oder?
Ja, genau. Das ist halt die Frage, wofür zahle ich denn jetzt noch alles? Und wie viel von diesen Schäden und Verlusten ist denn auch hausgemacht? Was kann ich denn jetzt ausschließlich dem Klimawandel zurechnen? Wie viel Eigenverantwortung gibt es und so weiter? Genau, also ich glaube, man hat eben, man wollte einfach nicht zu viel zusagen und sagen, ja, das kann ich nicht auch noch bedienen. Dennoch, wir haben das gefeiert, auch wenn es natürlich irgendwie längst überfällig ist, aber manchmal darf man ja auch sowas feiern. Ne? Also ist, glaube ich, jetzt keine Entscheidung gewesen, wo wir sagen, boah, die war jetzt total progressiv und das war jetzt irgendwas, was womit sich der globale Norden wirklich mal ganz hervorragend positioniert hat. Das war es nicht. Ne? Das war in unseren Augen wirklich überfällig. Aber ja gut, es war ein Fortschritt. Besser spät als nie.
Vielleicht auch ein symbolischer Akt vielleicht auch. Ich glaube, das ist grundsätzlich das Problem dieses Polluters Pay Prinzips, was wir ja vorhin mal angesprochen hatten, in der ethischen oder moralischen Frage nach Gerechtigkeit, also auf Deutsch wahrscheinlich, wie würde man das sagen?
Verursacherprinzip,
genau. Derjenige, der den Klimawandel am meisten mit verursacht, zahlt für dessen Folgen. Das zeigt ja dann genau mit der Diskussion um das Fass ohne Boden, dass das gar nicht so einfach ist, also ethisch oder moralisch auch zu definieren, wer hat denn jetzt genau verursacht und zu welchem Ausmaß. Und ich glaube, das ist die Diskussion am Ende auch immer.
Ja, aber wenn man jetzt nochmal auf das Beispiel von Pakistan geht, also wir haben ja schon ein paar Fakten, die sehr klar sind, ne? Also die der Flutkatastrophe vorausgehende Hitzewelle ist laut Attributionswissenschaft bereits 30 Mal wahrscheinlicher gewesen aufgrund des Klimawandels. Das wissen wir schon, ja. Mhm. Einige wissenschaftliche Modelle zeigen auch, dass durch die Erwärmung der fünftägige Regenfall bis zu 50% stärker war. Also so Dinge wissen wir ja, das können wir schon sagen. Jetzt ist natürlich schon so, dass die Auswirkungen davon und die Anpassungsbereitschaft natürlich auch durch Entwaldung, durch landwirtschaftliche Praktiken, Bauverordnungen und sowas beeinflusst ist. Das ist vollkommen klar, ne? Also die Ausmaße sind in Teilen auch hausgemacht, aber das ist natürlich auch wieder zumindest in Teilen eine Entwicklungsfrage. Wie sehr haben wir denn die Länder in der Vergangenheit auch angemessen unterstützt? Aber es ist doch nicht von der Hand zu weisen, dass Länder wie Pakistan einfach diese Schäden und Verluste überhaupt nicht alleine bewältigen können. Sie haben wenig freie staatliche Mittel, sie sind hoch verschuldet. Und so geht es auch vielen anderen Ländern, insbesondere auch in Afrika. Ne? Denken wir nur mal kurz an Malawi, Mosambik, doppelt von einem Zyklon getroffen. Ja, die kommen wirtschaftlich nicht mehr auf die Beine. Und dann müssen wir einfach mitdenken, wir werden diese Transformation nur gemeinsam schaffen. Das sind jetzt auch wirklich keine Beträge, wo wir sagen würden, die sind nicht leistbar.
Ja, finde ich spannend, dass du das sagst, weil für so Otto-Normalverbraucher hören sich dann Milliardenbeträge immer, also das weckt dann direkt Ehrfurcht. Gut, dass du das so einordnest, dass dann am Ende gar nicht so hoch ist gemessen an den Schäden, die sich dann vielleicht auch vermeiden lassen würden.
Ja, lass mich dir eine Zahl geben. Ich meine, wir haben ja, also diese Billionen, die ich euch vorhin gesagt habe, die wir brauchen für Vermeidung im Durchschnitt zwischen 2020 und 2030. Das ist 3 bis 6 Mal so viel wie in den letzten Jahren. Das ist schon deutlich mehr als bisher. Aber das ist jetzt auch nichts, was ein Kapitalmarkt nicht absorbieren kann. Und ich glaube, man muss es dann immer mal in Verhältnis setzen. Wenn wir eine Bank retten wollen, wie ja gerade erst kürzlich, dann ist es immer der Punkt, whatever it takes. Ne? Wir werden diese Bank retten. Wir brauchen dieses Vertrauen in den Finanzsektor. Wir hätten gern auch ein whatever it takes für Climate Action. Denn am Ende ist es ökonomisch sinnvoll. Wir werden durch die Schäden und Verluste des Klimawandels, die werden viel, viel höher sein, wenn wir jetzt nicht investieren. Die meisten Investitionen, die wir jetzt tätigen, die zahlen sich absolut aus. Und ich glaube, das muss einfach viel präsenter werden bei jedem Einzelnen. Und man darf sich nicht von den Billionen, Milliarden abschrecken lassen. Ja, also wir geben die auch in anderen Kontexten aus. Mhm.
Vielleicht in Anbetracht der Zeit zur letzten Frage, außer dir brennt noch was auf der Seele, Lisa, weil mich noch interessieren würde, okay, wir haben jetzt über internationale Klimafinanzierung gesprochen, aber was bedeutet es jetzt für mich? Spiele ich irgendeine Rolle in diesem Prozess?
Ja, natürlich spielt jeder von uns eine Rolle. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir wegkommen von dem Gedanken, dass der globale Süden so wahnsinnig weit weg ist von uns. Ja, ich glaube, man muss das viel präsenter haben. Man muss diese ganze Gerechtigkeitsfrage innerhalb von Gesellschaften und international viel präsenter haben, weil ich glaube, wenn wir erstmal verstehen, dass wir auch in Deutschland eine gerechte Transformation brauchen, dann ist es viel leichter zu verstehen, dass wir es global erst recht brauchen.
Ich habe da immer so ein bisschen das Problem, ob ich mir Gerechtigkeit kaufen kann oder vielleicht anders gestellt die Frage, reicht Geld überhaupt bei so etwas? Also ich finde, Finanzierung ist schön und gut und ist ein wichtiger Meilenstein, ein wichtiger Schlüssel für genau solche Probleme, aber vielleicht reicht Geld nicht immer. Und vielleicht auch mit Blick auf Pakistan, Loss and Damages, schön und gut, dass das finanziert wird, aber es gibt vielleicht auch Losses und Damages, die man nicht monetär ausgleichen kann.
Ja, ja, das sagen wir auch gar nicht. Wir sagen ja auch gar nicht, dass Klimafinanzierung das Allheilmittel ist. Auf keinen Fall. Mhm. Auch wenn wir jetzt mehr Geld haben. Also mehr Geld bedeutet nicht automatisch mehr Climate Action. Man braucht, um mehr zu tun, braucht man noch viel, viel mehr. Ohne Geld geht's nicht. Aber nur Geld alleine heilt das auch nicht, ja. Da kommt noch viel mehr dazu. Das ist doch das Gleiche mit Entwicklungsfinanzierung. Wenn wir keine angemessenen Handelsabkommen haben, bringt auch mehr Entwicklungsfinanzierung nicht. Wenn wir keinen fairen Umgang miteinander finden auf wirtschaftlicher Basis, dann kann ich auch nicht durch die Almosen der Entwicklungsfinanzierung viel retten. Das natürlich nicht. Das ist vollkommen klar. Und auch durch eine Loss- und Damage-Finanzierung können wir die ökonomischen Schäden irgendwie adressieren. Aber wir können zum Beispiel nicht Pazifikvölker, die sehr eng mit ihrer Umwelt, auch kulturell verwurzelt sind, die können wir auch nicht kompensieren. Wir können manche Kulturgüter dadurch nicht schützen. Das kommt alles dazu, aber trotzdem ist es eine sehr notwendige Voraussetzung für Klimaaktivität, dass wir eben solche Zahlungen ermöglichen.
Finde ich ein schönes Schlusswort.
Silvi, ich fand es hochspannend, mich mit dir zu unterhalten. Da waren echt viele Impulse drin, über die ich jetzt erstmal nochmal nachdenken muss. Du hast eine sehr interdisziplinäre, breite Perspektive auf das ganze Thema. Das war richtig cool.
Ja, super spannend.
Ja, danke euch fürs Interesse und hoffentlich haben wir auch noch ein paar mehr zum Nachdenken gebracht. Das würde mich freuen.
Ganz lieben Dank.
Gerne.
Das war eine sehr spannende Folge über das Thema internationale Klimafinanzierung. Lisa, was beschäftigt dich jetzt nach der Folge?
Das ist unser Standard-Fazit-Gespräch, was wir immer bei unseren Folgen machen. Für mich hat internationale Klimafinanzierung immer diesen globalen Süden im Beigeschmack. Und der globale Süden ist ja eigentlich ein narrativ abgestecktes Konstrukt auch von unserer Seite, vom globalen Norden, und damit finde ich, muss man immer aufpassen. Was mir immer noch so ein bisschen mitschwingt bei der Frage auch von Gerechtigkeit, die ja da immer dabei sein soll bei der Frage nach der Transformation, nach einer gerechten Transformation, ist schon die Frage nach der historischen Verantwortung, die wir tragen als globaler Norden. Und die Silvi hat das angesprochen, auch sehr richtig angesprochen, dass wir diese historische Verantwortung tragen, weil wir der Verursacher des Klimawandels nun mal sind. Die Industriestaaten, die ihren Wohlstand aufgrund von Emissionen fossiler Brennstoffe aufgebaut haben, die haben diesen Klimawandel, diesen menschengemachten Klimawandel verursacht. Wir müssen das klären. Wir müssen das lösen. Wir müssen da alles in die Hand nehmen, um das möglichst, aufhalten können wir nicht mehr, aber möglichst abzuschwächen für die Länder, die am wenigsten dazu beigetragen haben. Was mir aber ein bisschen gefehlt hat, auch in der historischen Verantwortung, ist nicht nur die Verantwortung dessen, dass wir den Klimawandel hauptsächlich verursacht haben, sondern auch die, dass wir mitverantwortlich sind dafür, dass viele Länder des globalen Südens eben sich nicht so gut anpassen können, eben nicht die finanziellen Mittel haben, weil sie auch Produkt jahrhundertelanger Ausbeutung sind. Und das durch uns. Und ich finde, da schwingen so zwei Komponenten an, auch Schuld oder an ja moralischer Verpflichtung jetzt mit in diesem ganzen Thema. Und ich finde, das kann man noch viel, viel theoretischer auch, aber auch pragmatischer noch diskutieren und tiefgreifender auffassen. Gerade auch für Länder wie jetzt Pakistan, die angesprochene Flutkatastrophe, ich finde, da können wir auch ruhig nochmal in die Tiefe gehen. Wie fandst du es denn, Henny?
Ich habe mich gerade gefragt, ist es ein Appell für eine neue Folge?
Das ist ein Appell.
Ein Appell für eine neue Folge. Ja, ich finde es spannend, dass du auch berechtigterweise so in diese Gerechtigkeitskerbe einschlägst. Ich finde es auch super spannend, bin mittlerweile aber fast ein bisschen abgeklärt und denke, naja, die wirtschaftlichen Argumente sind am Ende die, die Dinge ins Rollen bringen. Man kann viel über Moral reden, aber das bringt ja auch keinen Kredit, auch wenn sich das schlimm anhört. Ich finde es spannend, dass sie gesagt hat, es könnte noch viel, viel mehr Geld sein. Also was, glaube ich, eh schon auch Konsens vorher war. Aber gerade wenn man es vergleicht mit dem, was halt so ein Kapitalmarkt umsetzt oder bewegen kann, dass es im Vergleich dazu wirklich Peanuts sind. Und aber auch spannend der Hinweis, dass es auch darum geht, die Institutionen vor Ort zu stärken und dass zum Beispiel die Institutionen wie Germanwatch dafür plädiert, eben denen die Möglichkeit zu geben, selber zu sagen, okay, dafür brauchen wir das Geld, weil es ist auf jeden Fall so, dass man vor Ort am besten einschätzen kann, wo das Geld am besten hinfließen muss, wo es die größte Wirkung entfalten kann.
Auch das Vertrauen zu haben, dass diese Länder dieses Geld auch so verwalten, dass es den Anpassungen zum Klimawandel gut zugutekommt und nicht immer gleich diesen Vorwurf von Korruption oder von das Geld wird nicht ankommen, gleich immer mitzudenken. Ich finde eine ganzheitliche Transformation und ich gebe dir vollkommen recht, die finanziellen und auch wirtschaftlichen Argumente, natürlich greifen die, natürlich sind die stark. Die Transformation lohnt sich ökonomisch, Investitionen lohnen sich ökonomisch, aber ich finde eine ganzheitliche Transformation, die muss immer auch eine narrative Komponente bei sich tragen. Und ich finde schon, dass deswegen diese Gerechtigkeitsfragen, auch wenn sie oftmals verstaubte akademische Argumente sind oder in der Theorie gut funktionieren, dennoch immer wichtig sind für eine ganzheitliche Perspektive. Warum braucht es diese gerechte Transformation?
Und um die Leute mitzunehmen.
Genau.
Weil Silvia auch meinte, dass die Transformation nur mitgetragen wird, wenn die Leute das Gefühl haben, dass sie gerecht abläuft.
Genau.
Von daher ist da die Debatte auch wichtig.
Bin gespannt, was auch unsere Hörerinnen dazu sagen. Die sagen, oh Gott, die Schuldfrage. Oder ob die sagen, ja, gerne mehr davon.
Ja, also wir freuen uns über euer Feedback. Gerne, sagt uns gerne Bescheid, wie euch die Folge gefallen hat. Und erreichbar sind wir, wie immer, über unsere Social-Media-Kanäle, aber auch per E-Mail, auf Insta, auf Twitter und auf LinkedIn. Und die E-Mail-Adresse ist hallo@future-economies.de.
Dann
danke
fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.